Das Christentum hat bis jetzt überlebt und es hat auch diese dunkle Phase des islamistischen Terrors von 2014 bis 2017 überlebt, steht aus den Ruinen wieder auf, auch wenn noch längst nicht alles aufgebaut ist.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Der ungebrochene Überlebenswille der Christen im Irak. Im Gespräch mit Matthias Kopp. Ihr hört den Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Euer wöchentlicher Input zu Themen aus Kirche, Religion, Glauben, Kultur und Gesellschaft. Ich bin Daniel Heinze, hallo und herzlich willkommen. Seit Jahrzehnten schrumpft die Zahl der Christinnen und Christen im Nahen Osten. Unter anderem auch im Irak hat lange Zeit der Islamische Staat gewütet. Wo stehen die christlichen Kirchen heute? Darüber gibt heute hier bei uns der Nahost-Experte Matthias Kopp Auskunft, der auch Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz ist. In der April-Ausgabe der Herder-Korrespondenz macht er in einem Beitrag über die aktuelle Situation in der Ninive-Ebene auf die Ambivalenzen aufmerksam. Ende Januar hat er eine umfangreiche Monographie dazu vorgelegt. Sie heißt Iraks christliches Erbe vom Überleben im Zweistromland. Matthias Kopp war zuletzt Ende Januar im Irak unterwegs. Im Gespräch mit Stefan Ort aus unserem Podcast-Team macht er deutlich, dass die Zukunft des Christentums im Nahen Osten auch von den geopolitischen Entwicklungen in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump abhängt. Die beiden besprechen auch, welche Rolle angesichts der absehbaren Verwerfungen die Initiativen der katholischen Kirche spielen können. Die Situation der Christinnen und Christen im Irak. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Kopp, Sie haben sich in den vergangenen Jahren intensiv mit den Christen im Irak auseinandergesetzt. Wo steht das Land 7 Jahre nach dem Terror des Islamischen Staates?
Auf jeden Fall in einer Art Wiederauferstehung. Man kann schon spüren, wenn man gerade auch im Nordirak unterwegs ist, wie dort aus den Trümmern echte Auferstehung passiert. War vor einigen Wochen in Mosul, wo eine Menge Häuser wieder aufgebaut worden sind. Vieles ist noch zerstört. Das historische Minarett ist wieder aufgebaut worden. Kirchen sind wieder aufgebaut worden. Manche Kirchen werden aber auch gar nicht mehr aufgebaut. Das ist diese Spannung, dass man zwischen Trümmern und Aufbruch lebt und sich darüber im Klaren sein muss, dass nicht jede Kirche wieder eine Auferstehung feiern wird. Und ansonsten gilt, wenn man im Zentralirak unterwegs ist, also vor allem in Bagdad, im Großraum Bagdad, dass hier eine deutlich bessere Sicherheitslage als noch vor 3-4 Jahren zu spüren ist. Hauptgefahr für Personen aus dem Westen, die nach Bagdad kommen, sind Entführungen durch Terroreinheiten, Milizen, die dadurch Lösegelder versuchen zu erpressen. Da muss man aufpassen, aber gerade im Norden, also vor allem in der freien Region Kurdistan, kann man hervorragend reisen.
Und das heißt, für die Christen, die es weiterhin im Land gibt, hat sich die Situation deutlich verbessert.
Ja, die hat sich verbessert, wobei die Patriarchen und Bischöfe und Erzbischöfe und viele Ordensfrauen mir sagen, wir müssen uns jetzt um die kümmern, die noch hier im Land sind. Die durch den Islamischen Staat und auch schon vorher nach dem Sturz von Saddam Hussein aus dem Land geflüchtet sind, Richtung Europa, Richtung USA, die kommen nicht mehr zurück. Das heißt, es wird eine ganz große christliche, irakische Diaspora-Gemeinde überall auf der Welt bleiben. Und die Kirche vor Ort hat jetzt diese Konzentration, sich auf diese Leute zu fokussieren, die im Land geblieben sind. Und da fand ich es sehr spannend vor einigen Wochen, als ich im Irak unterwegs war, dass ich junge Leute getroffen habe aus allen christlichen Konfessionen, die wir im Irak haben, die durch die Wiener Stiftung Pro Oriente zu einem Seminar in Bagdad zusammengekommen waren, von ihrer Ökumene erzählt haben und davon erzählt haben, wie sie als junge Leute und als Kirchenvertreter die Zivilgesellschaft mit aufbauen wollen. Also Lage verbessert, aber die Lage ist nach wie vor nicht hervorragend, weil eben die Gefahr rivalisierender Milizen dazu führt, dass die Christen schnell zwischen die Räder geraten können.
Sie sprechen von den rivalisierenden Milizen, die eine der stärksten Gruppierungen ist jetzt nun gerade eine, die sich christlich nennt. Ist das nicht paradox?
Völlig paradox. Von dieser christlichen Miliz, den sogenannten Babylon-Brigaden, bezweifelt die chaldäische Kirche, also die größte christliche Denomination, die wir im Irak haben, ob ihr Gründer überhaupt wirklich Christ ist oder Christ war. Ryan al-Kildani heißt der Gründer, sagt, er sei Christ. Wir wissen heute, dass die Babylon-Brigaden natürlich in der Vertreibung des IS eine wichtige Rolle gespielt haben, wie viele dieser Milizen. Deshalb waren sie eben auch in der Zeit im Kampf gegen den IS unglaublich hoch in der Gesellschaft anerkannt. Aber jetzt eben 8 Jahre nach dem Sturz des IS wird deutlich, dass zum Beispiel diese Babylon-Brigaden aus Teheran finanziert sind, weil kaum chaldäische Christen dort mitgemacht haben, werden diese Plätze sozusagen aufgefüllt von schiitischen Kämpfern, eben mit iranischem Einfluss. Und das ist schon ein besorgniserregender Moment, dass diese Babylon-Brigade eine der mächtigsten im Land ist und damit letzten Endes die Einheit des Landes und das endgültige Auferstehung aus den Ruinen ein ganzes Stück blockiert.
Jetzt hat sich im Nachbarland Syrien zuletzt einiges ereignet, der Sturz von Assad. Ist abzusehen, welche Auswirkungen das auf den Irak haben wird und die Stabilität des Landes?
Es gibt eine große Sorge bei den Christinnen und Christen und vor allem bei den Jesiden im Irak. Die sagen, wenn jetzt Al-Shara in Syrien beginnt, die Gefängnisse zu öffnen in Syrien, in denen IS-Terroristen einsetzen, dann ist die Sorge, oder dann sei die Sorge, dass diese frei werdenden IS-Kämpfer, die oft Iraker sind, in den Irak zurückkommen und diesen versuchen könnten zu unterlaufen. Das ist eine berechtigte Angst, weil in Syrien eine sehr große Zahl, Schwankung von 5.000 bis 15.000, in den Gefängnissen einsitzen. Wir wissen ja aus Untersuchungsberichten, dass in diesen Gefängnissen überhaupt keine Programme stattgefunden haben zu einer Deradikalisierung. Und daher sind diese Gefängnisinsassen eine offensichtlich eine Bedrohung auch für die christlichen Minderheiten und die Jesiden im Irak. Das ist die größte Sorge. Zweiter Aspekt mit Syrien ist sicherlich der, dass wir gerade in Syrien erleben, wie ein Regime, das ein anderes Langzeitregime abgelöst hat, hehre Versprechungen macht im Dezember vergangenen Jahres, nämlich alle Minderheiten zu schützen und keine praktischen Umsetzungen dazu macht. Im Gegenteil, wir haben vor einigen Wochen das fürchterliche Massaker an den Alawiten erlebt, von denen Al-Shara sagt, das sei die notwendigen Maßnahmen im operativen Bereich. Ich finde das schon nahezu zynisch bis menschenverachtend. Und daher muss sich auch der Westen fragen lassen, ob er Al-Shara in Syrien nicht zu früh die Hand geschüttelt hat, als er die Macht nach Assad übernahm. Und der Westen muss fragen, vor allem auch die USA, wird Al-Shara sich wirklich an den Taten messen lassen, die den hehren Worten vom Dezember folgen müssen? Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Das ist eine kritische Situation in Syrien, wo die Angst vor einem großen Christenexodus, der ohnehin schon während des Bürgerkriegs stattgefunden hat, in großer Weise gegeben ist.
Muss man nicht grundsätzlich mit einer Neuordnung im Nahen Osten rechnen, also auch noch über Länder wie Irak und Syrien hinaus?
Hängt natürlich jetzt vieles davon ab, was in den USA passiert. Und wenn Donald Trump den Gazastreifen zur Riviere des Nahen Ostens machen will, dann ist das nicht nur auch zynisch, sondern natürlich auch ein Alarmzeichen, dass er noch mehr im Nahen Osten vorhat. Es muss jetzt darum gehen, die Region zu stabilisieren. Wir haben einen instabilen Staat Palästina. Wir haben einen sehr innerlich zerrütteten Staat Israel, weil viele in der Bevölkerung der Regierung Netanyahu nicht mehr folgen, weil er eben einen Teil der Geiseln nicht frei bekommt. Wir haben einen Libanon, der jetzt endlich eine Regierung hat, endlich wieder einen Präsidenten hat, nach einer langen Wartezeit, der von der Hisbollah nicht befreit ist, aber die Hisbollah ist natürlich extrem dezimiert. Trotzdem ist auch dieser Staat im Moment noch wackelig. Wir haben ein Syrien, wo wir nicht wissen, wo es hingeht. Wir haben ein Jordanien, das der feste Anker in der Region ist, das Haschimitische Königreich, und der König Abdullah II. Ist stabil, ist ein Stabilitätsanker in der Region. Und wir haben letzten Endes, auch wenn die Situation noch nicht ideal ist im Irak, den Irak als relativ starken Partner derzeit, also deutlich stärker als vor 8 Jahren oder vor 10 Jahren. Und deshalb wird sich das internationale Augenmerk darauf richten, wie kann man Irak und Jordanien stärken, dass sie genau diesen stabilitätsstiftenden Anker in der Region weiterbilden können. Eine Bemerkung noch zur Stabilität. Natürlich schauen wir auch mit Sorge auf das, was in Teheran im Jemen passiert. Also der Angriff der USA vor einiger Zeit auf die Hutu-Rebellen im Jemen war schon ein Zeichen dafür, dass Amerika sich nicht alles gefallen lässt. Die verbalen Drohungen zwischen Teheran und Washington sind auch aufmerksam wahrzunehmen. Hier ist noch Eskalationspotenzial und wenn es zu einem militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran kommen würde, das wäre natürlich dramatisch für die gesamte Region.
Aber ohnehin wird doch schwierig sein, wenn die Ankündigung von Donald Trump, jetzt Gelder für USAID einzufrieren, wirklich vollständig umgesetzt wird, weil es ja jede Menge Flüchtlingsströme beispielsweise im Nahen Osten zwischen den Ländern, in den Ländern gibt, die auch auf diese Unterstützung angewiesen waren. Führt das nicht zu einer weiteren Destabilisierung?
Absolut. Ich war im Irak, als die Nachricht wie eine Bombe einschlug, dass die Hilfen der USAID gestrichen werden oder reduziert werden. Meine Gesprächspartner im Irak haben gesagt, das ist, also sie wissen nicht, wie sie künftig dann noch ihre Projekte finanzieren sollen. Das gilt insbesondere für Infrastrukturprojekte im Nordirak, also Ninive-Ebene, Mosul, Karakosch und andere Orte. Das gilt aber eben auch für die noch vorhandenen Flüchtlingslager im Irak, wenn wir beim Irak stehen bleiben, in denen überwiegend noch jesidische Bevölkerungsanteile leben. Und wenn man das jetzt vom Irak überträgt, gerade auf Syrien, wo USAID präsent war, oder auch auf große Teile Palästinas, dann führt das zu einer Verschärfung der Konfliktlage, die brandgefährlich ist. Und diese Streichung der Gelder von USAID können ja nicht mal eben irgendwelche Hilfsorganisationen aus Europa auffangen. Sie werden es natürlich versuchen, hoffentlich auch mit staatlichen Mitteln. Aber das, was USAID dort investiert hat in den vergangenen 20 Jahren, waren schon Summen. Da kann man als Europäer nur drüber staunen. Für die Länder im Nahen Osten war das Geld ein Segen.
Die katholische Kirche ist ja auf unterschiedlichen Ebenen auch engagiert im Nahen Osten. Was können diese verschiedenen Initiativen leisten? Sind das nicht oft einfach nur Tropfen auf den heißen Stein?
Ja, das sind schon größere Bottiche, die auf dem heißen Stein ausgeschüttet werden. Wenn man mal die Arbeit von Caritas Irak nimmt, die stark von der Caritas Deutschland und der Caritas Frankreich unterstützt wird, dann muss man einfach sagen, es gibt kaum eine Hilfsorganisation, die so präsent ist im Irak wie Caritas, die auch nicht an Religionsgrenzen ihrer Hilfe Halt macht, sondern genau sich um Jesiden und Muslime kümmert, wie auch um Christen. Oder wenn man eine rumänische Initiative nimmt, TAPNI, das ist von der assyrischen Kirche gegründet im Nordirak, dann sind das großartige ökumenische Hilfsaktionen, die in Regionen im Irak arbeiten, gerade so in der Gegend von Safdo und von Dohuk, wo kaum einer hinkommt, wo die Vereinten Nationen schon lange nicht mehr sind. Deshalb sind diese christlichen, in diesem Falle auch katholischen Hilfsmaßnahmen, weit mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber die Kirchen, ich rede mal hier im ökumenischen Plural, können nicht an allen Einsatzorten oder Nöten in der Region tätig sein. Also muss man Schwerpunkte bilden. Und deshalb ist eben so eine USAID nach wie vor letzten Endes unverzichtbar.
Wirkt der Besuch von Papst Franziskus im Irak heute noch nach?
Ja, bei den Christinnen und Christen auf jeden Fall. Da spricht jeder von, mit dem man in Kontakt kommt, egal ob es syrisch-katholische Christen sind oder lateinische oder chaldäische oder assyrische, dass der Papst in der Pandemie als einziges Staats- und Religions überhaupt in die Region gefahren ist, das wird ihm bis heute höchst angerechnet. Viele seiner Worte sind, glaube ich, in den Gemeinden, so gerade auf der Basis der Pfarreien, auch verinnerlicht worden. Gerade der Appell des Papstes, bleibt hier, nehmt ihr als Christen und Christen Verantwortung, um die Zivilgesellschaft mit aufzubauen. Was eben nicht mehr wirkt, sind die großen Worte, die von der Politik gemacht wurden während des Besuches. Staatspräsident Baham Salih ist mittlerweile turnusgemäß abgetreten. Und er war ja gerade der als Staatspräsident vom Irak, ein Kurde immerhin, gesagt hat, wie unverzichtbar die Christen im Land sind, dass sie natürlich der natürliche Partner in der Auferbauung des Landes darstellen und dass der Irak die Christen schon mal geschützt habe. Da gibt es viele andere Worte, die ich dann auch in meiner Ausführung analysiert habe. Und da müsste man sich jetzt im Westen ein bisschen daran erinnern, was hat die Politik eigentlich damals zugesagt, die Christen zu unterstützen und was ist davon übrig geblieben? Also kirchlich wirkt er weiter, politisch und staatlich ist von diesem Besuch noch wenig zu spüren.
Ein Highlight des Pontifikats von Franziskus ist sicher die Unterzeichnung des Abu Dhabi-Dokuments gewesen. Wie ist das mit dem christlich-muslimischen Dialog? Ist das etwas, was im Nahen Osten segensreich weiterwirkt, noch Auswirkungen hat, oder ist es letztlich doch mehr ein Papier geblieben?
Es gibt diesen konkreten theologischen Dialog, der schon über Jahrzehnte, muss man sagen, zwischen der Al-Azhar-Universität in Kairo und Rom geführt wurde. Mit dem Abu Dhabi-Dokument von 2019 ist das nochmal in eine gewisse Form gegossen worden. Und es hat ja seitdem in vielen Ländern des Nahen Ostens, übrigens auch im Irak, Spitzengespräche zwischen römischen Vertretern und Lehrautoritäten des sunnitischen, auch des schiitischen Islam im Irak, ist beim Irak als Beispiel gegeben. Das ist ein Dialog auf einer hohen diplomatischen, theologischen Ebene. Und der läuft weiter und der ist gut. Und der ist auch erfolgreich. Es ist natürlich jetzt kein Dialog, sagen wir mal, des Alltags, dass der Feldbauer oder der Straßenreiniger in Bagdad davon etwas mitbekommt. Und das ist so ein bisschen die Spannung. Ja, der Dialog ist auf dieser Ebene ganz oben wichtig, aber wie kommt er bis in eine Pfarrei oder eben bis in eine ländlich geprägte Region des Irak weiter? Ich glaube, dass Abu Dhabi 2019 eine gute Voraussetzung war, die den Papst gestärkt hat, das, was er dort mit dem sunnitischen Islam unterschrieben hat in Abu Dhabi, auch Richtung schiitischem Islam fortzusetzen. Und sein Besuch im März 2021 in Najaf, also südlich von Bagdad, beim Groß-Ayatollah der Schiiten des Irak, Ali al-Sistani, war ja eine solche theologische Annäherung. Einige hatten im Vorfeld schon spekuliert, kommt jetzt Abu Dhabi 2, also als Najaf 1 sozusagen. Soweit ist es nicht gekommen. Aber ich glaube eben am Ende auch meine Analysen, dass Abu Dhabi die Voraussetzung dafür war, dass Najaf stattfinden konnte. Und daher noch einmal wiederholt, es braucht diese High-Level Dialoge auf der theologisch-diplomatischen Ebene. Aber wir müssen ebenso nachdenken, wie kriegen wir einen solchen Dialog in eine, an die Basis sozusagen heruntergebrochen. Ich nenne es immer den Dialog des Alltags, den Dialog der Liebe, auch in der Form von einer karitativen Arbeit. Da ist noch Luft nach oben, auch im Irak.
Ihr Buch trägt ja den Untertitel vom Überleben im Zweistromland. Wenn Sie jetzt in Ihre letzte Reise denken, was gibt Ihnen Hoffnung, dass es Möglichkeiten des Überlebens gibt für die Christen?
Das Christentum hat bis jetzt überlebt. Und es hat auch diese dunkle Phase des islamistischen Terrors von 2014 bis 2017 überlebt, steht aus den Ruinen wieder auf, auch wenn noch längst nicht alles aufgebaut ist. Aber mich hat gerade bei meiner jüngsten Reise Anfang Februar 2020 noch einmal beeindruckt, der Überlebenswille der Christinnen und Christen, gerade einer jungen Generation. Also junge, gut ausgebildete Leute, die eben ihren ärztlichen Dienst in Bagdad vollziehen und nicht nach London auswandern. Junge Leute, übrigens auch Muslime, und Christinnen und Christen, die in der Caritas arbeiten, weil sie sagen, sie wollen etwas für die Fürsorge in diesem Land leisten. Wenn ich an die katholische Universität in Erbil denke, eine der bedeutendsten Ausbildungsinstitutionen in der staatlichen Universität, die immer weiter wächst, wo der dortige Erzbischof Bashawada die Universität immer weiter ausbaut, aber nur so viel, wie er wirklich Studenten hat. Also hat er nicht irgendeinen Klotz hingesetzt, sondern macht es sehr genau nach einer Maßeinheit sozusagen, so viele Studenten, wie ich habe, so viele Gebäude brauche ich. Und da kann man viele kleine Pflänzchen spüren von Aufbau, die mir Hoffnung machen, dass das Christentum auch weiterhin überlebt wird.
Herr Kopp, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Matthias Kopp im Gespräch mit Stefan Ort. Ja, und Matthias Kopps Beitrag zum Thema, den lest ihr im Aprilheft der Hertha-Korrespondenz. Und wie ihr an die Hertha-Korrespondenz rankommt, das lest ihr in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Dort findet ihr selbstverständlich auch den Link zum Irak-Buch von Matthias Kopp. Ja, und wenn euch gefällt, was wir hier im Podcast jede Woche für euch machen, dann unterstützt uns bitte. Gern mit 5 Sternen bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen. Und erzählt gerne euren Kollegen oder Freunden und Freundinnen von unserem Angebot, falls die sich auch für die Themen interessieren, die hier bei uns so stattfinden. Ihr erreicht uns jederzeit über Instagram, Facebook oder über die Webseiten der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen und der Hertha-Korrespondenz. Und wir freuen uns wirklich immer, von euch zu hören und zu lesen. Vielen Dank für euren Support. an dieser Folge mitgearbeitet haben: Stefan Orth, Annika Schmitz und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.